vielleicht ein oder andere anderes vorhaben könnte, aber ich denke, es ist eine Beschäftigung mit Gottes Wort. Also ich darf ganz ehrlich mal so vorneweg schon mal sagen, als ich so ein bisschen über die Apostelgeschichte nachgedacht hatte, der Bernd hatte mich gebeten, sag mal, kannst du mal über Apostelgeschichte einen Überblick machen? Ich meine, ich wusste natürlich, Apostelgeschichte 2, 42, gibt es ein paar Stellen, ne, die du kennst. Aber den meisten Segen hast du immer selbst, wenn du dich zuerst mit Gottes Wort beschäftigst. Das ist einfach so. Das möchte ich einfach mal so vorne wegschicken. Und wenn wir jetzt über die Apostelgeschichte uns Gedanken machen, dachte ich mal, erstmal so zur Auflebung, singen wir mal ein schönes Lied zusammen. Ja, wir müssen ein bisschen uns Hurry machen, weil wir so wenig Zeit haben. Okay, ja. Ihr Lieben, wenn wir das so bei uns gegenwärtigen, lobe den Herrn, meine Seele. Und wir stehen jetzt so am Beginn der Apostelgeschichte, da müssen wir uns auch bewusst sein, dass kurz vorher etwas ganz Einschneidendes passiert war. Der Sohn Gottes war auf diese Welt, in diese Welt gekommen und dann hatte man den außerhalb Jerusalems gekreuzigt. Und die hatten doch gedacht, dass er der wäre, der Israel befreien würde. Und jetzt war alles vorbei. Er war tot und wie es schien für manche, für immer weg. Und dann am dritten Tag auf einmal dieses große, wunderbare Ereignis, er lebt. Er ist auferstanden. Und so enden eigentlich die Evangelien, mehr oder weniger. Wir hatten das letztes Mal vor 4 Wochen gehabt, da ging es mit Johannes Evangelium. Aber bei Lukas, und Lukas wird uns ja hier auch noch ein bisschen beschäftigen, der Lukas hat ja auch so ein bisschen erzählt von diesem Herrn, von diesem Erlöser. Und der hat ja noch berichtet davon, dass er auferstanden ist. Und er hat auch berichtet davon, dass er gesehen worden ist, zum Beispiel so Zweien, die nach Emmaus gingen. Und er hat so ganz einschneidende Dinge erzählt von diesem Herrn. Und das Herz wurde ganz warm, hat gebrannt für diesen Erlöser. Und dann, so fängt auch die Apostelgeschichte an. Ich möchte nur mal so die ersten 2, 3 Verse lesen. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun, als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen worden ist, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, den er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat und so weiter. Also nachdem der Jesus jetzt auferstanden ist, ist er noch an vielen, vielen Orten gewesen, hat sich dargestellt, wie es hier heißt, in vielen sicheren Kennzeichen dargestellt, er lebt wahrhaftig. Übrigens eine der Tatsachen, die am meisten angefochten wird heute, dass Jesus lebt. Und rein von der Historie kann man sagen, es gibt keine Begebenheit der Antike, die so gut bestätigt worden ist, wie die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und da legt zum Beispiel der 1. Korintherbrief enorm viel Wert drauf, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Nur das mal so zur Information. Und wenn wir jetzt so ein neues Buch vor uns haben, dann haben wir wieder wie letztes Mal immer so Gedanken, ja, was steht überhaupt drin in der Apostelgeschichte? Habt dann immer so ein kleines Summary, so mit wenigen Worten, so eine kleine Zusammenfassung. Was steht da drin? Also, wer hat Verfasser? Haben wir schon eben Lukas, haben wir schon mal kurz erwähnt. Ja, Empfänger, an wen richtet sich das? Was ist so das Ziel der Apostelgeschichte? Die Handlungen, Taten der Apostel, wie ich das nenne, will ich Ihnen noch was zu sagen. Die Zeit, ungefähr wann wurde das abgefasst? Auch ganz wichtig, vielleicht mal für Informationen, die ich hoffe, nicht vergesse zu bringen. Die Absicht der Apostelgeschichte und Besonderheiten. Also das wird uns heute in der ersten Hälfte beschäftigen. Komm ruhig rein, junges Fräulein. Du bist, ja natürlich, komm. Hier vorne kannst du dich auf die erste Seite setzen. Auf die erste Bank hier bei uns, wie bei ARD und ZDF. Okay, dann nicht. Ja. Und was ich gerne erstmal sagen wollte, war, dass das Wort Apostelgeschichte eigentlich kein gutes Wort ist. Ich habe das schon gesehen, ich habe das vorher mal genannt, Handlungen der Apostel. So gibt es im Holländischen, die Holländischen wird das genannt, Handlungen. Das sind dann die Handlungen oder die Taten. So heißt das Buch, die Taten, Handlungen. Und wir denken immer, das sind die Handlungen der Apostel. Aber jetzt frage ich dich mal in deinem Leben, wenn du den Jesus Christus kennst, wo kannst du wirklich sagen, hör mal, das waren meine Handlungen, da kann ich stolz drauf sein. Wisst ihr noch, was ich in Anführungsstriche stolz in Anführungsstriche bin? Meine Handlungen haben mich in die Irre geleitet. Meine Handlungen haben mich dazu gebracht, dass ich einen Retter brauchte, Jesus Christus. Das ist mein Stolz. Also unsere Handlungen, unsere Gerechtigkeit, sagt Jeremia, ist wie ein unflätiges, beschmutztes Kleid. So sind wir von Natur, alle Mann. Also wenn es etwas geben kann, überhaupt in deinem und meinem Leben, was wirklich Bestand hat, dann kann das nur von Gott kommen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das lernen. Dass also nicht mal ich jetzt euch die tollsten Sachen hier erzählen würde, das ist alles nicht, was vom Bestand ist, was wir Menschen machen. Vom Bestand ist immer das, was Gott macht. Und deshalb nenne ich das immer viel lieber, oder die Handlungen oder die Taten des Heiligen Geistes. Ich werde heute viel, viel trinken, weil ich ein bisschen gesundheitlich angeschlagen bin, also auf euer Wohl. So, und jetzt wollen wir gleich mal einsteigen. Was ganz interessant ist, es gibt immer so, in jedem Buch haben wir eigentlich fast, kannst du wirklich sagen, in jedem Buch ein besonderes Thema. Und das ist hier, was wir in der Apostelgeschichte finden, hat auch ein bestimmtes Thema. Wisst ihr, was die Apostelgeschichte ist eigentlich? Wer kann das mit einem Wort sagen? Was ist die Apostelgeschichte? Mit einem Wort. Vielleicht wisst ihr nicht, worauf ich hinaus will. Die Apostelgeschichte ist eine Kirchengeschichte. Ganz einfach. Ja, Bernd hat das eben in der Anleitung so kurz gesagt. Die Kirchengeschichte. Jetzt möchte ich euch eins sagen. Und das kann ich wirklich sagen, mit Fug und Recht, wenn du Bücher kaufst über Kirchengeschichte. Das ist immer menschlich gefärbt. Nämlich gerade, welche theologische Position derjenige einnimmt, der eine Kirchengeschichte schreibt. Ich habe das selbst erlebt, wo ich in Kontakt kam in Portugal mit Leuten, die aus irgendeiner kirchlichen Spaltung kamen, lernte die kennen und wollte Informationen über diese Spaltung haben mal. Und dann habe ich die gekommen und dann habe ich die meinen lieben Freund, der dort unten in Portugal wohnte, zukommen lassen. Und dann sagt er mir, aber einen Tag vorher hatte er auch eine Information über die Kirchenspaltung bekommen, und zwar aus USA, von einer anderen Quelle. Und sagt er, als ich die am Samstag, oder sagen wir als Beispiel, am Freitag bekam ich die Information aus den USA, hat er mir dann später geschrieben, da war mir klar, die sind verkehrt, vollkommen verkehrt. Am Samstag kam dein Brief, und da hat er mir gesagt, na, die anderen sind 100% verkehrt. So ist das, wenn wir Kirchengeschichte machen. Wir versuchen uns immer in irgendein Licht zu bringen. Und hier haben wir jetzt mal Kirchengeschichte, wo ich sagen kann, 100% Wahrheit. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil es nämlich so ganz interessant ist zu sehen, wie überhaupt das Evangelium sich ausgebreitet hat. Denn das nimmt seinen Anfang, das Zentrum, das ist wie so ein Wassertropfen, oder so ein Stein, den du ins Wasser wirfst. Und so ist Apostelgeschichte. Genau so. Das fängt an in Jerusalem. Dann geht es weiter. Ja. Judäa. Und noch ein bisschen weiter. Judäa ist ja jetzt gerade um das Jerusalem schon rum. Und dann kommt Samaria. Samaria, das sind schon so ein bisschen so ein Mischvolk. Dazu muss man selbst 1. Könige 18 und sowas gelesen haben. Wollen wir jetzt heute alles nicht machen, weil die Zeit drängt wieder und ich muss wieder sehr schnell reden. Und dann kommt der letzte, und das soll uns nachher bis Kapitel 28 beschäftigen, bis an das Ende der Erde. So geht das Evangelium, wird einen Siegeszug antreten. Das können wir wirklich sagen. Das Evangelium wird einen Siegeszug antreten. Anfangen von Jerusalem bis Judäa, das ist um Jerusalem rum. Dann kommt Samaria, Samariter, das waren schon so in den Augen der Juden, darf ich das mal so ganz offen sagen, so die, ja, Zigeuner, ja, so richtig so abfällige Leute, unreine Leute. Und da kommt das Evangelium hin und breitet sich aus, bis an das Ende der Erde. Und das ist ein Vers, den kannst du nachlesen, habe ich auch dazu geschrieben, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist sozusagen wirklich so ein Schlüsselvers zum Verständnis der Apostelgeschichte. Aber die Apostelgeschichte ist noch viel mehr. In der Apostelgeschichte wird, deshalb habe ich das auch bewusst genannt, die Taten und die Handlungen des Heiligen Geistes. In keinem anderen Bibelbuch wird so oft etwas gesagt über den Heiligen Geist. Und dass heute so modern ist, viel über den Heiligen Geist zu reden, möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, was hat der Heilige Geist eigentlich beabsichtigt? Oder wer ist überhaupt der Heilige Geist? Was ist es überhaupt? Nur so ein Einfluss. Ich habe, wenn wer aufpasst, habe ich Heilige Geist groß geschrieben, nicht heilig klein. Warum das? Weil ich 100% überzeugt bin, dass nach biblischer Lehre der Heilige Geist eine Person ist. Person heißt nicht, dass der einen Körper hat wie du und ich, sondern Person, das werden wir vielleicht nachher noch sehen, heißt, dass der irgendwo sich mitteilt. Und das macht der Heilige Geist. Der ist sozusagen eine der Personen der Gottheit. Und da stellen wir zum Beispiel fest, dass in der Apostelgeschichte enorm viel vom Heiligen Geist gesprochen wird. Oder vom Geist. Wenn man das mal das zweite Schaubild dann sieht, dann stellt man fest, oh Wahnsinn, enorm. Ja? Und dann habe ich einen Hinweis mal dazu gepackt, Johannes Evangelium 14 bis 16, da wird sehr viel, spricht der Jesus vom Heiligen Geist, den Sachwalter, den der Vater senden wird. Was wird der machen, dieser Sachwalter? Ich glaube, es geht um 15 oder 16. Wisst ihr das noch? Ungefähr 4 Wochen zurück. Der wird mich verherrlichen, sagt der Sohn Gottes. Die Aufgabe des Heiligen Geistes wird sein, zu erzählen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und dass wir es mit einem verherrlichten Herrn jetzt zu tun haben, der im Himmel ist. Denn in Kapitel 1 ist der Jesus noch bei seinen Jüngern. In Kapitel 2 kommt der Heilige Geist. Und dann wird er überall, durch die Menschen, die Gott gebraucht, wird er überall erzählen, was Christus getan hat. Das ist das wunderbare Wirken des Heiligen Geistes. Und das kann kein Mensch. Das müssen wir einfach schon mal so ganz vorne wegnehmen. Und wo Menschen ganz klein sind in ihren eigenen Augen, da kann Gott besonders groß wirken. Und das Prinzip dieser Welt, das sage ich mal für junge Leute besonders, das Prinzip dieser Welt lautet immer, du bist ein toller Kerl, du bist der Größte, du bist der Superman. Und da sagt Gott, hör mal, die kann ich leider nicht gebrauchen. Ich brauche Leute, die in ihren eigenen Augen klein sind, damit ich mich in deren Leben verherrlichen und groß werden kann. So ist Gott. Und deshalb ist es interessant, beim Studium der Apostelgeschichte auch die Leute zu sehen, die Gott gebraucht. Also der Heilige Geist, eine göttliche Person. Da steht zum Beispiel, ich werde ihn zu euch senden, wenn er gekommen ist, Johannes 16. Gott hat den Heiligen Geist seines Sohnes, den Geist seines Sohnes in unser Herzen gesandt, der da ruft, Abba Vater. Das ist was ganz Wichtiges zum Beispiel. In dem Moment, wo ein Mensch zum Glauben kommt an Christus, in dem Moment weiß derjenige, ich bin Kind Gottes. Wow. Und wenn du jetzt sagen kannst, ey, das weiß ich noch gar nicht, dann frage ich dich, hast du den Heiligen Geist? Wir haben heute, wir sind in einer so unnormalen Zeit, dass man suggeriert, der Heilige Geist ist immer nur dafür da, unsaubere Laute hervorzubringen, die kein Mensch versteht. Der Heilige Geist macht als allererstes in deinem und meinem Leben, dass er mich überführt von der Sünde, von meinem elenden Zustand vor Gott. Dass er mir zeigt, junger Harald, wenn du so weiterlebst, gehst du ewig verloren. Und dann zeigt er mir das Werk des Herrn Jesus am Kreuz und sagt, schau mal, Jesus starb für dich, damit du leben kannst, damit du ewiges Leben hast, wenn du an ihn glaubst. Und in dem Moment, wo ich dahin komme, das zu akzeptieren und ablasse davon, immer mir noch selbst irgendwo noch zu rechtfertigen, in dem Moment bekomme ich Frieden. Und in dem Moment macht Gott mir das Werk des Herrn Jesus groß. Und ich weiß, er starb für mich, damit ich leben kann. Und dann bin ich ein Kind Gottes, kann rufen, aber Vater, so sagt es Römer 8. Wie der Sohn, der aber Vater mal gerufen hat, so rufen die Kinder Gottes oder die Söhne Gottes und Töchter Gottes, aber Vater. Er rechtet mit den Menschen. 1. Mose 6 ist natürlich eine schwierige Stelle, aber lassen wir jetzt mal da. Da ist ewig dieser Geist, Hebräer 9, 14, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat. Christus hat sich geopfert durch den ewigen Geist. Das ist dasselbe Prinzip, dass der ewig ist, wie der Sohn ewig ist und der Vater ewig ist. Und er offenbart den Gläubigen Dinge in 1. Korinther 10 und so weiter. Er sendet Paulus und Barnabas aus, werden wir später noch sehen. Der Geist spricht, sendet mir nun Paulus und Barnabas aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da sagt der Geist, ruft, spricht, sendet aus. Das ist nicht nur ein Einfluss, ihr Lieben. Dem Geist kann widerstanden werden, Apostelgeschichte 7. Der kann betrübt werden, in Epheser 4, 30 besonders. Er kann belogen werden, haben wir auch in unserem Buch, Apostelgeschichte 5, von Ananias und Sapphira. Und der Geist, dem kann sogar gelästert werden. Ganz schwierige Stelle, will das nur mal erwähnen, Matthäus 12. Also es gibt ganz viele Dinge, wo der Heilige Geist so Zentrum ist, wenn es darum geht, um das Thema. Aber was der Geist nie macht, der sucht nie Menschen, die zu ihm beten. Ganz interessant. Der verwendet sich für uns in Gebeten. Wenn wir zum Vater beten, wenn wir zu dem Herrn Jesus beten. Aber ich bete nicht zu dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist immer etwas macht, mich groß zu machen. Nämlich den Vater zu verherrlichen und den Sohn zu verherrlichen. Dadurch, dass Menschen auch kommen und zu dem Vater beten. Oder zu dem Sohn beten und ihn verehren. Lukas, der Arzt, schrieb sein zweites Buch, das hier vor uns ist. Und den ersten Bericht hat er verfasst, so sagt er, das haben wir eben schon gelesen. Und das Pronomen wir, was er wiederholt gebraucht, und auch was nachher, wenn der Apostel Paulus seine Briefe schreibt, wo dann auf einmal dieser Lukas mit erwähnt wird, dann diese medizinischen Fachbegriffe lassen darauf schließen, dass Lukas der Arzt, der Verfasser der Apostelgeschichte auch war, wie des Evangeliums. Manchmal ist Bibellesen ganz einfach, wenn man jetzt mal so Hintergründe. Braucht man das unbedingt? Ja, man braucht es. Manchmal nämlich, wenn dann meist deutsche Theologen, ungläubige Theologen kommen und dann sagen, hör mal, was hier drin steht, das ist ja Jahrhunderte später geschrieben worden. Die dann irgendwann, so 1800 Jahre später, kommen die an und sagen, aber das hier, das kann gar nicht so weit vorgeschrieben sein, das ist wahrscheinlich wieder viel, viel später geschrieben. Deshalb ist wichtig, dass wir mal so einen Hintergrund haben, Hintergrundinformationen, wer das geschrieben hat. Dann der Empfänger. Der Empfänger ist ein Mann namens Theophilos. Das heißt zu Deutsch Freund Gottes, Strong, oder jemand, der Gott lieb hat. Also Freund Gottes nennt es Strong. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist für unser Leben ist auch, hast du mich lieb, fragt der Jesus. Liebst du mich? Und Liebe wird immer das Prinzip sein, was auch später in der Apostelgeschichte sichtbar wird. Menschen bekamen einen Auftrag, als der Jesus mit seinen Jüngern noch zusammen war, kurz bevor er dann wegging, so steht es in Matthäus 28 und auch in Markus 16, da gab er ihnen einen Auftrag. Geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur und so weiter. Er hat ihnen einen Auftrag gegeben, was ein Imperativ. Geht hin. Verkündigt das. Und das Anfänge finden wir davon hier in der Apostelgeschichte. Wie geschah das überhaupt, dass die Jünger hingegangen sind? Denn wir werden eins finden in der Apostelgeschichte. Zuerst sind sie gar nicht weggegangen. Die sind in Jerusalem geblieben. Und manchmal gibt es in deinem und meinem Leben auch Situationen, dass wir gar nicht so machen, was Gott will. Und dann schickt Gott uns manchmal auch so richtig so ein Ding ins Leben, wo wir denken, oh Gott, warum denn gerade bei mir? Warum gerade bei mir? Aber manchmal macht er das einfach, um uns neue Dinge zu zeigen, die wir vielleicht vorher nie gesehen haben. Und du wirst auch erleben, in deinem Leben, in meinem Leben habe ich das oft erlebt auch, dass dir manche Bibelstellen überhaupt nichts gesagt haben. Aber dann schickt Gott mal ganz andere Situationen und auf einmal werden die Bibelstellen ganz groß. Der Paulus, der hat auch nicht verstanden immer, der Herr ist bei mir, der Herr ist mein Hirte. Auch wenn ich wandere durch dunkles Tal oder das Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Übles, denn du bist bei mir. Auf einmal erlebt er in Apostelgeschichte 16 so ein Tal des Todesschattens. Er erlebt das Gefängnis, er erlebt den Stock und er erlebt ganz schlimm die Misshandlung der Leute. Was erlebt er dann auch? Kapitel 21 wird das nochmal erwähnt, dann wird es auch bestörtlich erwähnt, dass der Herr an dieser Nacht bei ihm stand und ihn stärkte. Aber auch dort in Kapitel 16 kann man das so annehmen, richtig, das liegt so zwischen den Zeilen, dass er dort in dem Gefängnis auf einmal dann nachts Lob singt. Der Herr ist bei mir. Gott ist da. Die Zeit der Abfassung der Apostelgeschichte. Habe ich kurz eben schon mal hingewiesen, warum das manchmal wichtig ist. Für eine Zeit, wo wirklich alles in Frage gestellt wird, ist es wichtig, dass du weißt, was du an der Bibel hast. Dass ein Buch ist, was du dem absolut vertrauen kannst, vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Das ist offensichtlich geschrieben worden, kurz nach den Ereignissen in Kapitel 28. Die Ereignisse in Kapitel 28, die waren, glaube ich, in 62 oder 63 nach Christus. Da war Paulus nach Rom gekommen und kurz danach ist er offensichtlich nach diesen 2 Jahren Aufenthalt in Rom, ist er nochmal freigelassen worden. Und in dieser Zeit später muss der Lukas das Evangelium wohl geschrieben haben, weil danach werden nichts Neues mehr erwähnt. Es wird nichts erwähnt, die Auflehnung durch Nero gegen die Christen. Diese massive Verfolgung, die die Christen auf einmal in Rom erlebten. Es wird nicht mehr erwähnt, dieses Jahr 70, wo dann das Jerusalem abgebrannt wird und die ganzen Römer die ganze Stadt gleich machen. Also das alles wird nicht mehr erwähnt. Wo man also offensichtlich davon ausgehen kann, das sind einschneidende Erlebnisse für die Zeit der Gläubigen, wo offensichtlich davon ausgegangen wird, hier ist ein jüdisches System noch erhalten, noch intakt. Und das ist in der Apostelgeschichte noch der Fall. Absicht. Die Apostelgeschichte ist eine Mitteilung darüber, wie Gott durch den Heiligen Geist von dem auferstandenen Menschen im Himmel neue Herrlichkeiten ausfließen lässt. So hat es mal jemand ausgedrückt. Ich weiß gar nicht mehr, wer, ich glaube, es war Faraday. Eine Mitteilung darüber, wie Gott durch den Heiligen Geist von dem auferstandenen Menschen im Himmel neue Herrlichkeiten ausfließen lässt. Als der Jesus auf der Erde war, hat er gesagt mal seinen Jüngern, ihr werdet Größeres als dieses tun. Als er die Erde verließ, waren auf einem Obersaal ungefähr 120 Leute versammelt. 120 Leute in Jerusalem. Man kann sagen, das war die Frucht des Dienstes des Sohnes Gottes, als er hier auf der Erde war. 120 Menschen. Ich sage das nicht, ihr Lieben, dass das wenig ist oder viel. Ich will eigentlich damit nur mal ausdrücken, weil wir heute so gerne mit vielen Zahlen jonglieren. Ja, da kommt eine Großveranstaltung, Evangeliumsverkündigung und 3000 haben die Menschen gefunden. Damals war das Tatsache so. Und wenn das damals so, wird nachher noch erklärt, warum das so war. Ich will eigentlich damit nur sagen, Gott geht es nie um Zahlen. Gott geht es immer um Treue. Nie um Zahlen. Aber es geht ihm darum, dass sein Sohn verherrlicht wird. Er wird mich verherrlichen, hatten wir eben schon kurz erwähnt, Johannes 15, 16. Und der Heilige Geist nimmt Wohnung bei denen, die einst den Sohn Gottes verachtet haben. Auch das muss man sich mal vorstellen. Was Gott in der Lage ist zu verändern im Leben von Menschen, die zum Glauben kommen an ihn. Oder wir denken nur mal an einen Mann wie Petrus. Was war denn kurz vorher? Kurz vor der Kreuzigung. Warst du nicht auch einer von denen? Und dann mit einem Eid verflucht sich Petrus und sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Wenige Wochen später, das große Pfingstereignis ist vorbei, der Petrus hat den Heiligen Geist und er hat eine Kenntnis über den verherrlichten Christus im Himmel. Und Petrus war ein absolut aufrichtiger Mann. Und dann erzählt er von diesem Herrn im Himmel. Und dann sagt er den ganzen versammelten Juden, die dort sind, den ihr ermordet habt. Das kann nur jemand sagen, der die Vergebung in Christus erlebt hat. Und Petrus hat sie erlebt. Petrus hat auch erlebt, dass Gnade immer wieder herstellt und immer wieder herstellt. Und dann kann er trotzdem da aufstehen und sagen, schau mal, ihr habt den Gerechten, den habt ihr umgebracht. Die Besonderheiten in der Apostelgeschichte